In dieser Folge tauchen wir tief in die Technik ein. Zuerst sprechen wir über Automatisierung im Aquarium. Ist sie Fluch oder Segen oder beides gleichzeitig? Und wir schauen uns an, wie man seinen Filter richtig bestückt, um das Beste aus seinem Aquariumfilter rauszuholen. Ich denke, das wird gut, also let's go! Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 73. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Und das erste Thema, Automatisierung in der Aquaristik, das hat es, glaube ich, schon richtig in sich. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch sofort mit diesem Thema durch. Und vielleicht kommen wir einfach mal so ein bisschen daher, warum ich auf dieses Thema komme, weil das ist nämlich auch eine relativ lustige Anekdote, glaube ich. Denn ich habe in den letzten Wochen vor allem festgestellt, dass ich doch recht viel Schnickschnack an meinen Aquarien dran habe oder hatte und jetzt feststelle, ist jetzt das wirklich das Allheilmittel oder brauche ich denn überhaupt so viel Technik am Aquarium? Ist Automatisierung, also das, was ich mir zumindest mal überlegt hatte, was Automatisierung mit meinen Aquarien machen sollte, wirklich so der Königsweg, wie man Aquaristik betreiben sollte? Und deswegen, ja, fand ich eigentlich dieses Thema total gut, um einfach mal mit euch da so ein bisschen drüber zu sprechen. Und ich habe eine ganze Menge an Technik, egal ob es jetzt Futterautomaten sind, die bei mir im Keller liegen, weil sie halt gerade aktuell nicht benutzt werden, weil ich halt alles per Hand füttere momentan. Ich habe Düngecomputer oder Düngeanlagen, die bei mir hier zum Beispiel am Alpen 60p laufen, einfach um meinen Dünger automatisiert ins Aquarium reinzubringen, um mir das lästige immer wieder Dünger aufziehen in eine Spritze und dann ins Aquarium jeden Morgen geben, hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich habe Lichtsteuerungen, ich habe smarte Steckdosen, die mir dann auch zum Beispiel den Filter ausschalten sollten, wenn ich füttere und so weiter und so fort und habe jetzt mit der Zeit festgestellt, ich habe diese Dinge alle angeschafft, habe sie auch benutzt und Teile laufen jetzt vielleicht noch, aber Teile auch nicht. Und ich merke so, ich habe im Moment ziemlich viel Geld ausgegeben für irgendwas, was ich nicht mehr wirklich brauche. Und da kam natürlich dann aus meiner Sicht doch die berechtigte Frage hoch, hey Timo, ist denn überhaupt Automatisierung in der Aquaristik, ist es eher ein Fluch oder ein Segen? Und das möchte ich mit euch jetzt einfach in dieser Podcast-Folge nochmal so ein bisschen vertiefen. Und da habe ich mir dann halt so ein bisschen überlegt, okay, was könnten denn so Vor- und Nachteile vielleicht von Automatisierung sein, dass wir einfach da mal so ein bisschen drüber gehen. Und der erste Punkt, warum ich damals mich auch vor allem für diese Technik, für den Technikeinsatz, für Automatisierung auch vor allem damit beschäftigt habe, war natürlich eine gewisse Zeitersparnis, beziehungsweise ein Abnehmen von lästigen Aufgaben. So würde ich es jetzt mal nennen. Denn natürlich haben wir irgendwelche Regeltätigkeiten als Aquarianer, die wir irgendwie durchzuführen haben, egal ob es jetzt eine Fütterung ist, eine regelmäßige Düngung, vielleicht ein Wasserwechsel, der ja schon eine ganze Menge Zeit frisst oder andere Dinge, die wir halt so am Aquarium zu tun haben. Und da ist natürlich gerade bei Technik, die wir so jetzt auch zumindest halbwegs kostengünstig einsetzen können, ist es natürlich so, dass man das, also zumindest war das bei mir immer so, dass ich das gerne natürlich in Anspruch genommen habe, weil gerade zum Beispiel die Düngung ist halt so ein Punkt, wo jeden Tag immer dann auch, ich habe halt wollte auf eine Tagesdüngung gehen, dann jeden Tag am Aquarium zu stehen und dann mit der Pumpflasche dann Pumphübe ins Aquarium reinzubringen, muss ich ehrlich gesagt sagen, das war mir zu viel Zeit in Anführungszeichen, beziehungsweise ich habe es halt auch oft vergessen. So, und deswegen war das dann für mich eine logische Konsequenz. Okay, hey, wenn ich mir jetzt so eine Düngeanlage kaufe, dann richte ich die einmal ein, lasse die an meinem Aquarium laufen und kann mir jeden Tag da zum Beispiel so ein bisschen Zeit sparen. Das heißt, dass wir da einfach durch Routine oder mit Routineaufgaben so ein bisschen unterstützt werden. Natürlich kann man das nicht bis ins Unendliche treiben. Natürlich ist mir auch vollkommen bewusst, dass ich zum Beispiel ein Wasser wechsle, weil halt Wasser rein und raus muss, kann ich natürlich jetzt nicht automatisiert umsetzen oder zumindest halt nicht, wenn ich jetzt hier eine ganz normale Wohnung zum Beispiel habe. Dafür bräuchte ich ja zum Beispiel auch Abflüsse und sowas alles. Das heißt, da kann ich jetzt halt vielleicht eine automatisierte Nachfüllung machen, dass ich halt einfach eine Pumpe nehme und dann immer wieder Wasser nachfüllen lasse über den Tag, was halt so verdunstet. Gerade bei offenen Aquarien ist das schon eine ganze Menge, aber ansonsten kann ich damit ja auch dann nicht ganz so viel machen. Ich sag mal so, ich muss sagen, gerade in stressigen Phasen, wenn man dann vielleicht auch noch vor Corona oft ins Büro gefahren ist oder sowas, dann ist es natürlich so, dass gerade solche Aufgaben zumindest von mir gerne wahrgenommen worden sind, also dass ich dann halt nicht mehr wirklich jeden Tag an meinen Aquarien hier stehen muss und dann düngen muss, zum Beispiel, oder Fütterung, ne? fand ich eigentlich eine coole Sache. So, aber hat sich zumindest halbwegs nur durchgesetzt. Also Futterautomaten nutze ich eigentlich immer nur noch, wenn man wirklich Urlaubsvertretungen braucht und da auch eher seltener. Weil in der Regel, wenn man jetzt mal ein oder zwei Tage oder drei Tage vielleicht auch nicht zu Hause ist, müssen ja dann nicht die Tiere unbedingt immer sofort auch wieder gefüttert werden. Das heißt, für hin und wieder geht das auch mal so, dass man eine Zeit überbrücken kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Tabs, das heißt, man braucht keine technische Lösung dafür, um das Ganze dann auch wirklich ja umsetzen zu können. Das heißt, in dem Falle weiß ich noch nicht, ob sich so ein Futterautomat wirklich dann auch ja auf dem langen Weg richtig umsetzen lässt oder richtig nützlich ist an der Stelle. Auf der anderen Seite war aber natürlich auch immer bei mir der Gedanke da, hey, das Ganze fördert die Konstanz in Aquarien. Das heißt, auf der einen Seite, wenn wir zum Beispiel Regeltätigkeiten haben, sowas wie Düngung, wie Fütterung, wie zum Beispiel Licht an- und ausschalten, CO2-Versorgung, all das, ist es natürlich so, dass wenn wir das manuell machen, das heißt füttern, düngen morgens, was weiß ich noch, die CO2-Anlage einschalten müssen oder sonst was, dass der Mensch natürlich fehleranfällig ist und vielleicht dann auch mal einen Tag die Fütterung vergisst oder zum Beispiel einen Tag die Düngung vergisst und dass man da halt keine Konstanz drin hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn wir mit technischen Lösungen versuchen, zumindest in gewissen Faktoren eine Konstanz mit reinzubringen. Denn es ist ja gar nicht schlecht, wenn die Tiere immer zur selben Zeit zum Beispiel ihr Futter bekommen oder zum Beispiel immer morgens regelmäßig dann auch gedüngt wird und nicht dann mal so irgendwie zwei, drei Tage ausgelassen wird, weil man irgendwie es gerade vergessen hat, weil es stressig auf der Arbeit ist oder warum auch immer. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, durch technische Lösungen zum Beispiel Wasserwerte konstanter zu halten, sein Pflanzenwachstum zumindest etwas konstanter zu halten, wenn man zum Beispiel eine CO2-Anlage einsetzt und die halt dann regelmäßig quasi ein- und ausschalten lässt, zum Beispiel durch Nachtabschaltungen oder sowas. Und das ist natürlich auch ein Teil der Automatisierung, denn wenn wir jetzt von Automatisierung sprechen, ist halt auch immer die Frage natürlich nach der Definition von Automatisierung. Denn ich glaube, keiner würde jetzt absprechen, dass zum Beispiel ein Licht ein- und ausschalten oder eine CO2-Anlage ein- und ausschalten, dass das keine Automatisierung ist, die nicht nützlich ist. Ne? Also in diesem Kontext kommt man ja häufig dann zu dem Punkt, dass man irgendwie schauen muss, okay, was ist denn eine nützliche Automatisierung und was ist eine vielleicht weniger nützliche Automatisierung? Aber das wollen wir natürlich jetzt hier in dieser Podcast-Folge so ein bisschen ändern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich dadurch, dass wir halt Technik im Aquarium einsetzen, eine gewisse, ich würde mal sagen, Präzision oder mehr Präzision mit reinbekommen. Das heißt in dem Falle, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt füttere mit einem Futterautomaten, halt in der Regel zumindest immer eine sehr ähnliche Menge an Futter ins Aquarium reinbringe und nicht so durch einen Unfall, blöd, jetzt habe ich zu viel Futter dosiert. Das heißt, wenn ich das einmal eingestellt habe, wird die Futtermenge immer konstant bleiben. Auf der anderen Seite ebenso mit dem Dünger. Das heißt, ich bringe nicht zum Beispiel verschiedene Düngerdosen dann mit ins Aquarium ein, ist halt auch so eine Art Präzision. Das heißt, wenn ich als einmal meinen Düngerautomaten eingestellt habe, dann ist es natürlich auch so, dass das so bleibt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir durch verschiedene Sensoren, wie zum Beispiel den pH-Wertsensor, natürlich auch die Möglichkeit haben, unsere Wasserwerte zu überwachen und damit dann halt zu sagen, hey, okay, ich regel zum Beispiel meine CO2-Anlage etwas anders, dass halt einfach in Abhängigkeit von bestimmten Wasserparametern dann Entscheidungen getroffen werden oder nicht. Ebenso, wie gerade auch schon gesagt, ist natürlich die Überwachung ein großer Punkt gewesen, den ich mir noch auf die Fahne geschrieben habe, weil ich ja an der Stelle auch das Ganze versucht habe, zum Beispiel so ein bisschen mehr in Smart Home mit reinzubringen. Das heißt, dass man zum Beispiel schon mal die Temperatur mitloggt, dass man zum Beispiel, wenn die Möglichkeit bestünde, dann Filter oder andere Geräte, die im Aquarium sind, dann halt mit darüber steuert oder zumindest halt eine Art Logging macht, dass ich mir dann zum Beispiel anzeigen lasse, okay, hey, mein Filter, der müsste jetzt bald gereinigt werden. Das sind halt so die Vorteile, die ich an dem Ganzen sehe. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch einige Nachteile, einige Risiken, wo ich noch nicht so ganz schlüssig bin, was jetzt der Vorteile und was der Nachteile vielleicht das ein oder andere dann überwiegt. Und da ist natürlich der größte Punkt, glaube ich, der auch gerade unter Videos von mir angesprochen wird, oder Podcast-Folgen, wenn ich dieses Thema behandle, ist die, ich nenne es jetzt mal, Verbundenheit mit dem Aquarium. Das heißt, viele Aquarianer, die sich das jetzt von mir hier anhören und dann sagen, nee, also das gefällt mir gar nicht, die schreiben dann oft runter oder geben zu bedenken an der Stelle natürlich, dass halt einfach die Verbundenheit mit dem Aquarium, also dass ich halt das Aquarium habe und es als lebendes System betrachte und auch als vielleicht System, was immer wieder Pflege bedürft, halt etwas anders sehe dann nachher, wenn ich alles mehr oder weniger automatisiert habe und nur noch dieses Objekt Aquarium irgendwie bei mir im Zimmer stehen habe, weil es vielleicht schön aussieht, aber nicht mehr, weil ich mich wirklich mit den Themen beschäftigen möchte. Und da ist es natürlich so, dass ich das durchaus verstehen kann. Das heißt, gerade dieses Thema wird, glaube ich, vor allem, wenn du Futterautomaten oder sowas einsetzt, ganz oft gerne gebracht. Ja, hey, wer noch nicht mal mehr Zeit hat, seine Fische zu füttern im Aquarium, der sollte sich besser gar kein Aquarium anschaffen oder sowas. Oder gerade, wenn es dann auch zum Beispiel darum geht, hey, zum Beispiel, ich habe einen Filter und da muss ich dann halt wissen, also habe dann irgendwie so Smart-Funktionen. Ja, wer sowas braucht, der hat irgendwie den Bezug zu seinem Aquarium komplett verloren. Der sollte sich besser gar kein Aquarium anschaffen. So krass würde ich das jetzt nicht sehen, aber ich verstehe natürlich dieses Argument, dass man sich natürlich in gewisser Weise von seinem Aquarium entfernt. Gerade wenn ich zum Beispiel nicht mehr täglich dann wirklich ans Aquarium rangehen muss, weil die täglichen Aufgaben, sowas wie Fütterung, sowas wie Düngung, dann halt natürlich von Computern übernommen werden. Nichtsdestotrotz sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch, weil ich ja trotzdem einen gewissen Bezug zu meinem Aquarium habe. Also ich mache ja regelmäßig meine Pflegearbeiten und die werden mir durch Automatisierung trotzdem nicht richtig abgenommen, weil ich glaube, so ein Aquarium, und da kommen wir nämlich gleich noch zu, das kostet dann auch schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, es würde auch keiner jetzt da widersprechen, wenn wir nochmal das Beispiel mit der Zeitschaltuhr nehmen, jetzt zum Beispiel für die Nachtabschaltung von unserer CO2-Anlage oder zum Beispiel die Beleuchtungssteuerung, also das heißt, dass man da feste Zeiten hat, dass das halt jetzt dich irgendwie vom Aquarium weiter wegbringt. Es ist halt ein schmaler Grat. Die Frage ist halt, wie weit lasse ich halt Technik zwischen mich und das Aquarium? Das ist halt so ein Punkt, den man natürlich dabei zu bedenken hat. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, und das habe ich dann wiederum festgestellt, als dann hier mal Stromausfall war, wie abhängig ist man eigentlich von der Technik? Denn das Ganze hat jetzt nicht wirklich eine Konsequenz gehabt für mein Aquarium, für meine Tiere. Aber ich habe zum Beispiel ja diese ganzen Smart-Steckdosen, wie eben schon gesagt. Und da war halt jetzt eine falsch eingestellt. Das heißt, wenn der Strom wiederkam, ist sie halt nicht automatisch wieder in den Zustand zurückgegangen, den sie vorher hatte, vor dem Stromausfall, sondern ist halt einfach ausgeblieben. So, und das war halt natürlich leider sogar die Steckdose, an dem halt der Filter dran hing. Das heißt, der Filter hat einfach mal 24 Stunden da so gestanden, obwohl halt schon Strom wieder da war und war halt nicht am Laufen. Und das ist halt natürlich für die Filterbakterien, die im Filter sind, halt natürlich sehr schlecht, weil halt ab einer gewissen Zeit natürlich dann durch Sauerstoffmangel die Filterbakterien auch absterben können. Das heißt, da sehen wir eine gewisse Abhängigkeit, auch gerade wenn zum Beispiel jetzt einfach mal bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Ich glaube, man vergisst jetzt nicht, wie man düngen sollte oder wie man füttert. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir uns da in gewisser Weise abhängig von machen und das natürlich auch erstmal mitkriegen müssen, dass dann irgendwas von der Technik nicht mehr läuft. Bei einem Futterautomaten merkt man das vielleicht noch morgens, aber bei einer Düngepumpe, die dann halt einmal am Tag anspringt, wenn die halt Fehler hat und vielleicht nicht mehr anspringt oder komplett was anderes macht, also total viel Dünger mit reinbringt ins Aquarium, merkt man das vielleicht dann erst, wenn entweder die Algenplage da ist oder die Pflanzen nicht mehr wachsen. Das heißt, da macht man sich schon in gewisser Weise zumindest abhängig und das kann halt dann auch zu einer kleineren Katastrophe führen, wenn man halt einfach zu viel Technik am Aquarium hat, die dann vielleicht sogar noch Fehler mal irgendwann hat. Das heißt, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man da an der Stelle bedenken kann. Auf der anderen Seite, und da kommen wir nämlich jetzt zu der eigentlichen Krux, glaube ich, bei der ganzen Sache, sind natürlich die Kosten beziehungsweise die ganze Komplexität, die mit solchen Systemen einhergeht. Das heißt, wenn ich jetzt mal überlege, was mich diese ganzen Smart-Steckdosen, Futterautomaten, Lichtsteuerungen etc. alles so gekostet hat, dann komme ich doch an diesen Punkt, wo ich sage, also wenn ich das jetzt alles als Anfänger direkt mir kaufen würde, dann würde wahrscheinlich die Aquaristik so viel Geld kosten, dass ich einfach gar nicht mehr in der Lage bin, wirklich mir ein Aquarium zu kaufen oder überhaupt mit der Aquaristik anzufangen. Das heißt, natürlich ist das so ein evolutionärer Prozess. Das heißt, man fängt vielleicht klein an und holt sich dann den ersten Sensor oder die erste Automatisierung und so weiter rein. Aber gerade ist natürlich dann auch, ja, Aquaristik ist halt kein ganz günstiges Hobby, aber natürlich durch Technik wird es halt noch teurer, sieht man ja auch zum Beispiel gerne an Autos, wenn man vergleicht, was war früher in Autos drin, was ist heute in Autos drin und wie ist der Preis dann auch gestiegen, merkt man doch schon, okay, Technik hat natürlich auch ihre Negativseiten, vielleicht dann in puncto Sicherheit, beim Auto jetzt natürlich gut, aber auf der anderen Seite vom Preis her nicht ganz so gut, das heißt nicht mehr für jeden wirklich verfügbar und es ist halt auch so, dass gerade, glaube ich, auch diese ganze Technik am Aquarium teilweise auch natürlich überwältigend wirken kann. Das heißt, dass man da einfach, ja, vielleicht auch durch diese Komplexität, die man dann am Aquarium hat, nicht nur die biologischen Prozesse zu verstehen, sondern auch die Technik. Man sollte nicht so viel mit den Armen wedeln. Nicht nur die biologischen, sondern auch die technischen Voraussetzungen oder die technischen Abläufe verstehen muss. Das heißt, da ist auf jeden Fall so ein großer Punkt, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch so ein Negativpunkt. Und was ist jetzt mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte? Ich muss an der Stelle eigentlich sagen, finde ich so zumindest momentan noch, Automatisierung ist zumindest ein Segen. Ein leichter Segen zumindest nach der ganzen Aufzählung, die wir hier hatten. Auf der anderen Seite aber auch so ein kleiner Fluch zugleich. Denn es ist natürlich so, dass uns das ganz viele Arbeiten abnehmen kann und uns vielleicht einfach so ein bisschen auch im Arbeitsalltag des Aquarianers unterstützen kann. Das heißt, dass ich einfach lästige Aufgaben an die Maschine delegiere und halt mir einfach da nicht mehr groß Gedanken machen muss. So, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass ich trotzdem nicht den Bezug zu meinem Aquarium verlieren will. Das heißt, ein durchautomatisiertes Aquarium, also so eine Art, ich sag mal vielleicht Zuchtanlage oder wie es bei Händlern steht, das ist für die vollkommen okay, ne? Das heißt, die haben ja auch das Interesse des Verkaufes, ein wirtschaftliches Interesse, aber ich als derjenige, der ein Aquarium zu Hause hat, möchte natürlich trotzdem halt mein Aquarium auch erleben können. Das heißt, dass da vielleicht dann doch nicht zu viel Automatisierung mit reinkommen sollte. Ich denke aber auch trotzdem, dass halt durch bestimmte Einsatzmöglichkeiten oder dass bestimmte Technologien mehr Einsatzmöglichkeiten vielleicht noch in der Zukunft haben werden. So, das heißt, dass uns da vielleicht dann doch nochmal in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht das ein oder andere nochmal mehr ja, zu Gesicht kommt, wo wir vielleicht jetzt noch denken, ja gut, das ist eine nette Spielerei, aber mehr halt auch nicht. Das heißt, in dem Falle kann uns Technik unterstützen, unseren Arbeitsalltag zu erleichtern und halt einfach, wie eigentlich schon in der letzten Podcast-Folge beziehungsweise in meinem letzten Video, was ich bei mir auf dem Hauptkanal veröffentlicht habe, einfach mehr Zeit vor dem Aquarium zu genießen, anstatt die ganze Zeit am Aquarium arbeiten zu müssen. Gut, aber so viel zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meiner kleinen Update-Runde. Und da habe ich euch Neuigkeiten vom Aquahelper mitgebracht. Und die, muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, richtig geil, weil ich habe es jetzt endlich geschafft, der Einlauf, der 6-Wochen-Einlauf-Helfer oder der 6-Wochen-Einlauf-Guide, wie man ihn nennen mag, der ist jetzt endlich fertig und auch in der Aquahelper-App verfügbar. Das heißt, hier hast du zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, gerade wenn du in die Aquaristik eingestiegen bist, dir diesen Helfer zunutze zu machen. Und da kommen wir nämlich dann auch schon wieder zu Tools und zu Automatisierung beziehungsweise Technologie am Aquarium eigentlich nämlich mehr. Denn das Ganze soll dir es helfen, deine Einfahrphase wirklich ja gut über die Bühne zu bringen und auch das Beste aus deiner Einfahrphase vielleicht rauszuholen und dir als Aquarianer auch einfach ja in bestimmten Situationen vielleicht die Angst so ein bisschen zu nehmen, was passiert denn jetzt in der Einlaufphase? Ich glaube, für jeden Aquarianer, der jetzt was fortgeschrittener ist, ist es halt so, ja, das ist halt eine Einlaufphase. Aber ich glaube, gerade wenn man natürlich ganz am Anfang steht, fragt man sich natürlich, okay, was passiert denn jetzt mit meinem Aquarium? Was passiert in Woche 1, 2? Wie lange dauert es eigentlich? Und deswegen habe ich nämlich diesen Einlaufhelfer geschrieben, das heißt, diese Funktion in diese App hinzugefügt, einfach damit jeder Aquarianer die Möglichkeit hat, über den Zeitraum seiner Einfahrphase so ein bisschen begleitet zu werden, vielleicht ja den einen oder anderen Tipp, den einen oder anderen Hinweis, Pflegehinweis zu bekommen, was zum Beispiel jetzt in der ersten Woche für Pflegemaßnahmen anstehen, wann man vielleicht mit einem Nitritpeak rechnen kann, ab wann man vielleicht sogar schon Garnelen und Schnecken einsetzen kann. Also all das wird halt in diesem Einlaufhelfer mit behandelt. Der wird auch noch natürlich in der nächsten Zeit erweitert, denn ich wollte das Ganze auch als Videoreihe mit aufziehen. Das heißt, dass ihr nicht nur stumpf eure To-Dos und eure Texte in dieser App mit drinne stehen habt, sondern dass ihr auch immer so ein bisschen interaktiver dann auch zum Beispiel Videos von mir seht, wo wir dann halt einfach durch die einzelnen Wochen durchgehen. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich selber ein Aquarium einzufahren habe. Habe ich jetzt an der Stelle leider noch nicht. Aber das wird noch in den nächsten Wochen, denke ich mal, kommen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was dann noch für zusätzliche Erweiterungen kommen. Und ich denke mal, dass diese Funktion auf jeden Fall für ja die meisten Anfänger-Aquarianer, die vielleicht gerade ihr erstes oder vielleicht ihr zweites Aquarium einlaufen lassen, dass das halt wirklich ein großer, großer Vorteil für die sein kann. Und wenn du jetzt noch nicht die Aquahelper-App hast, dann guck gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findest du den Link zum Android Play Store beziehungsweise zum Google Play Store, wo du dir die Android-Version der App runterladen kannst. Und das führt mich nämlich eigentlich zu dem Punkt, dass ich einfach mal so ein bisschen kurz erzählen möchte, wie es weitergeht mit der App. Denn es ist natürlich so, dass ich das auch angekündigt hatte, hey, wir werden eine Android-Version und eine iOS-Version haben. Das heißt, ich kann natürlich leider nicht die Version, die ich jetzt auf Android-Geräten habe, weil es halt einfach ein unterschiedliches Betriebssystem ist, so genau dann auf iOS zum Laufen bringen. Aber trotzdem ist natürlich eine iOS-Version geplant. Ich habe es ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2024 angekündigt und an der Stelle bin ich mir jetzt noch unschlüssig, ob die iOS-Version wirklich bis zum Ende des Jahres kommen kann, denn das Ganze hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Erfolg der Android-Version jetzt momentan zusammen, denn das Ganze ist natürlich so, dass ich mir mit dieser App ein kleines zweites Standbein aufbauen möchte, wie es halt auch mit meinem YouTube-Kanal so ist, das heißt zu meinem Hauptjob natürlich ein zweites Standbein und dafür müssen halt einfach natürlich kleine Einnahmen reinkommen. Und das Ganze möchte ich natürlich realisieren mit der AquaHelper-App Premium-Version, was halt als kleines Abo-Modell momentan ja quasi verfügbar ist. Das heißt, dass du für 2,99 € derzeit wirklich einen monatlichen Zugriff auf alle Funktionen, auf alle Tools der App dann Zugriff bekommst und somit halt einen wirklich coolen Helfer aus meiner Sicht für ja deinen alltäglichen Alltag, für deinen Alltag als Aquarianer dann auch zur Seite stehen hast, gerade jetzt auch, wenn dann die KI-Funktionen in den kommenden Wochen dann auch mit reinkommen in diese App, denke ich, ist es auf jeden Fall so, dass diese App aus meiner Sicht zumindest natürlich ein Must-Have auf jeden Fall für jeden Aquarianer ist, der halt irgendwie mit seinem Aquarium mehr erreichen will. Und genau, da stehe ich jetzt halt an diesem Punkt, wo ich sage, okay, aktuell ist es noch nicht so, dass ich mit dem Erfolg der derzeitigen Version beziehungsweise der derzeitigen Abo-Modells wirklich zufrieden sein kann und dann halt natürlich hinter dieser App natürlich trotzdem, ja, ich sag mal, ein großer Kostenblock steht. Ich bin natürlich jetzt selber Softwareentwickler, das heißt, ich muss jetzt keine externe Firma bezahlen. Wenn ich eine externe Firma bezahlen müsste, hätte ich das Ganze gar nicht machen können, kann ich euch an der Stelle auch schon mal sagen. Aber es stehen natürlich andere Kosten noch natürlich im Hintergrund, Serverkosten, Lizenzkosten etc. pp. Und da möchte ich natürlich gucken, dass diese App auch wirklich von euch gewollt ist und nicht, ja, so ist nett zu haben, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht und bezahlen will ich auch nicht dafür. Von daher wird das Ganze noch etwas dauern, aber wenn es soweit ist, werdet ihr natürlich hier in diesem Podcast beziehungsweise natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal darüber auf dem Laufenden gehalten, auf jeden Fall natürlich. Gut, und dann würde ich sagen, soll es das auch von der Update-Runde gewesen sein und dann kommen wir nämlich noch zu dem letzten Thema, was ich habe, nämlich die richtige Filterbestückung oder wie bestücke ich meinen Filter richtig oder vielleicht besser gesagt, how to pimp my filter. Vielleicht ist es das auch, denn ich habe mir in den letzten Wochen gedacht, ja, ja gut, eigentlich wäre es mal sinnvoll, wenn ich mal meinen Filter oder beziehungsweise meine Filter, die ich hier überall habe, ich habe ja eigentlich einen Innenfilter, einen Hang-On-Filter, einen Außenfilter, also quasi fast alle Filtertypen hier mit an meinen Aquarien dran, wenn ich die einfach mal so ein bisschen aufpimpen kann und da ist es natürlich wichtig, dass wir zuerst einmal herausfinden, okay, wie ist denn überhaupt die richtige Filterbestückung? Und wenn wir uns das angucken, können wir natürlich feststellen, dass wir so im Großen und Ganzen drei verschiedene, ja, Filtermedien Kategorien haben. Das heißt, zum einen haben wir die mechanischen Filtermedien, dann haben wir die biologischen Filtermedien und einmal die chemischen Filtermedien. Ich kann euch sagen, an der Stelle, die mechanischen Filtermedien sind natürlich auch in gewisser Weise biologische Filtermedien, aber da kommen wir jetzt noch zu. Zu mechanischen Filtermedien gehört eigentlich alles, was ja Schwämme sind, was eigentlich mehr oder weniger dafür gedacht ist, Schmutzpartikel, egal welcher Größe, ob es jetzt Blattreste sind, ob es sehr feine Schmutzpartikel sind, die halt einfach im Filter herauszufiltern, dass das Wasser halt wirklich klar und frei von Schmutzpartikeln jeglicher Art dann aus dem Filter wieder hinauskommt. Das ist halt so das, was wir mehr oder weniger als mechanische Filterstufe betrachten können. Das heißt, alles, was Filterschwämme sind, Filtervlies und Filterwatte. Ich denke mal, das sind so die drei gängigen Dinge, die wir halt so in der Aquaristik haben. An der Stelle können wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, okay, ist denn jetzt wirklich ein mechanisches Filtermedium wirklich nur mechanisch oder hat es nicht auch eine biologische Reinigungsleistung? Und da ist es natürlich so klar, natürlich setzen sich auch auf der Oberfläche da irgendwann dann Filterbakterien ab, sodass halt da auch natürlich Filterschwämme natürlich eine biologische Filterstufe quasi ersetzen können. Sieht sieht man ja auch gerade an sehr kompakten kleinen Filtern, Innenfilter, Hang-on-Filter, die in der Regel nur auf normale Schaumstoffpatronen oder sowas setzen. Wichtig an der Stelle ist dabei, egal welchen Filtertypen ihr habt, egal ob es jetzt ein Innenfilter, ein Außenfilter oder ein Hang-on-Filter ist, ihr solltet immer eure Filterstufe, der mechanische Filterung, von grob nach fein aufbauen. Oft sehe ich zum Beispiel in Filtern, dass zum Beispiel gerade dann irgendwie Filtervlies ganz am Anfang gesetzt wird oder zum Beispiel Filtervlies oder Filterwatte. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, weil natürlich das sich sehr, sehr schnell vollsetzt und sollte halt in der Regel quasi die letzte Stufe sein, bevor euer Wasser den Filter verlässt. Einfach damit halt der Durchfluss nicht schon sofort dadurch verringert wird, dass man halt natürlich sehr viele grobe Filter, sehr viele grobe Schmutzpartikel hat, die dann halt zum Beispiel von dem Filtervlies abgehalten werden, aber die eigentlich optimalerweise von eher gröberem Material abgehalten werden sollten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die biologischen Filtermedien. Das heißt, alles, was in irgendeiner Weise eine sehr hohe Oberfläche hat, weil das ist nämlich das, was biologische Filtermedien vor allem sehr gut können. Das heißt, durch bestimmte Herstellungsverfahren wie Siphorax, also von Sera oder zum Beispiel Seachem Matrix, ist es halt so, dass diese Filtermedien eine sehr, sehr hohe, man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein sehr, sehr, sehr feiner Schwamm, eine sehr hohe Oberfläche haben. Das heißt, darauf können sich super und sehr viele Filterbakterien ansiedeln, die wir halt in unserem Filter natürlich haben wollen. Und deswegen werden diese halt natürlich oft biologisches Filtermaterial genannt, weil halt da so viel, ich nenne es jetzt einfach mal Biologie, in Form von Filterbakterien halt mit enthalten ist. Das heißt, da kann man zum Beispiel auf gesintertes Glas zurückgreifen oder zum Beispiel auch auf Keramikringe. Also das heißt, da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Stoffen. Diese biologischen Stoffe sind vor allem dafür da, halt dann das biologische Gleichgewicht in deinem Aquarium aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie fördern den Prozess der Nitrifikation. Das heißt, dort wird vor allem das Nitrit in Nitrat umgebaut bzw. umgewandelt und genau, das ist halt vor allem dieser Punkt. Wichtig an der Stelle dabei ist, dass wir immer so ein bisschen natürlich berücksichtigen müssen, in welcher Form der Aquaristik wir uns befinden. Das heißt, befinden wir uns jetzt zum Beispiel in der Gesellschaftsaquaristik, wo halt sehr, sehr viele Tiere vielleicht auch in deinem Aquarium drin sind, dann könntest du vielleicht mehr biologisches Filtermaterial benötigen, weil halt einfach zum Beispiel mehr Kot und dämmert halt auch durch die Nitrifikation mehr Nitrit anfällt. Wohingegen, wenn wir natürlich dann auch wiederum bei Pflanzenaquarien sind, wir natürlich auch wieder den Punkt haben, okay, auf der einen Seite brauchen halt unsere Pflanzen Nitrat oder Stickstoff und das wird halt, wenn der Filter zu stark mit zum Beispiel biologischem Filtermaterial, also was eine zu große oder zu gute Filterwirkung quasi hat, dass das dann halt wieder zurückreduziert wird und damit dann halt auch nicht mehr unseren Pflanzen zur Verfügung steht. Und deswegen ist es halt so, dass viele Aquascaper gerne zum Beispiel Seachem Matrix einsetzen, weil es halt einfach von der Oberflächenstruktur anders, etwas anders beschaffen ist als zum Beispiel Siphorax. Das heißt, da kann man so ein bisschen auch natürlich, je nachdem, was man für eine Aquarienart oder für einen Stil der Aquaristik betreibt, dann auch ein bisschen gucken, kann ich da vielleicht unterschiedliche Filtermaterialien einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich noch die chemische Filterreinigung oder die chemische Reinigungsstufe, die ist eigentlich eher optional. Das heißt, das ist meistens Aktivkohle oder zum Beispiel Seachem Purigen. Das heißt, bestimmte chemische Stoffe oder andere Produkte, so nennen es wir einfach mal, die halt dein Wasser nochmal chemisch beeinflussen können. Das heißt einfach, dass zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, ist glaube ich die häufigste Nutzung davon, wenn du jetzt zum Beispiel Medikamente in deinem Aquarium eingesetzt hast und dann halt die letzten Medikamentenrückstände rausfiltern willst, dass das Ganze natürlich sehr gut mit Aktivkohle funktioniert, weil halt Aktivkohle, wie halt auch diese biologischen Filtermedien, aber nochmal extrem, extrem viel, dann halt natürlich eine viel bessere Oberflächenbeschaffenheit oder viel größere Oberfläche hat und damit dann halt mehr oder weniger, ich würde jetzt mal nennen, die ungewünschten Partikel im Wasser aufsaugt und somit dann halt für sauberes, chemisch reineres Wasser sorgt, als zum Beispiel dann unsere biologische Filterstufe das dann auch tun kann. Von daher ist es halt auch so, dass das gerne dann bei Medikamentenbehandlung eingesetzt wird. An der Stelle muss man aber natürlich auch sagen, dass diese Stufe eine Art Verbrauch hat. Das heißt, in dem Falle könnt ihr die halt nicht unglaublich lange einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktivkohlefilterung habe, muss die halt in gewissen Zyklen dann auch ausgetauscht werden, damit halt die Filterleistung dieser Stufe auch erhalten bleibt. Deswegen nutzen das eigentlich viele Aquarianer eigentlich eher so als optionale Filtermöglichkeit und in der Regel nicht als reguläre Filterstufe. Gut, So, genau. Das ist eigentlich das, was wir an unterschiedlichen Filterstufen haben. Und dann gibt es natürlich noch so allgemeine Tipps. Das heißt, die richtige Reihenfolge, wie eben schon natürlich erwähnt, sollten wir erst die mechanische, dann die biologische und dann vielleicht zum Schluss die chemische Reinigung haben. Und dann natürlich immer gucken, dass wir möglichst von grob zu fein arbeiten, dass wir halt nicht feine Filtermedien ganz am Anfang unseres Filters hinsetzen und dann halt die groben am Ende, sondern genau andersrum. Sie ist halt in einigen Filtern manchmal ein Problem. Das heißt, an der Stelle kann man natürlich darauf achten. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, damit der Filter immer wirklich eine gute Leistung erbringen kann, natürlich diesen auch regelmäßig zu warten. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Außenfilter hast, so einfach mal deine Schläuche sauber zu machen, weil da sich mit der Zeit auch relativ viel Dreck ansammeln kann, was halt den Durchfluss unter anderem auch so ein bisschen reduziert. Und genau, ansonsten halt natürlich klar die Sache, dass ihr das Ganze natürlich immer individuell an euer Aquarium anpassen müsst. Wie eben schon gesagt, je nachdem, was ihr für einen Stil oder was ihr für eine Richtung habt, in die ihr geht, gibt es vielleicht nochmal das ein oder andere Filtermedium, was dort in dieser Richtung sehr, sehr gerne benutzt wird. Aber das ist dann nochmal, glaube ich, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, lasst gerne einen Daumen bzw. eine Sternebewertung da. Gerade bei Spotify wäre das natürlich sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.